Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Unterwegs. Sind wir in Gefahr? Unser Herr Vater will uns nichts sagen. Sorgen Sie sich nicht. Das ist nur ein Ausflug. Wir sind bald wieder im Alexanderpalais. Und? Hast du ein paar neue Bilder gemalt? Ja, hier bekommt der kleine Bär Mischka vom Zaren der Bären den Auftrag, gegen die Armee der bösen Affen zu kämpfen. Hui, das sieht ja aus wie bei uns zu Hause. Kann der kleine Mischka da vielleicht auch die jüngste Tochter des Zaren treffen? Dann kann sie ihm helfen. Selbstverständlich, zu Befehl, Euer Majestät. Du bist lustig, das war doch nur ein Vorschlag. Wenn es ein Befehl wäre, hätte ich ihn dir mit Brief und Siegel gegeben. Herr Gillard, darf ich eintreten? Ich möchte gern meinen Sohn abholen. Eure Hoheiten? Komm jetzt, Gleb, und pack deine kindischen Zeichnungen weg. Ah, meine Herren Generäle, wie war die Lagebesprechung mit seiner Majestät? Wann können wir zurück nach St. Petersburg? Der Zar ist uneinsichtig. Er glaubt, wir könnten den Krieg noch gewinnen und die Revolution beenden. Und? Ist dem etwa nicht so? Schließlich hat unsere glorreiche Armee in Galizien und der Bukowina die Deutschen und die Österreicher geschlagen. Geben Sie sich keine Illusionen hin, Dr. Bodkin. Allein diese Offensive hat uns etwa 1 Million Mann gekostet, bei minimalem Geländegewinn. Zu einem Unglück hat jetzt sogar das Moskauer Regiment mit den Bolschewisten fraternisiert. Angeblich ist dieser Terrorist Lenin bereits auf dem Weg ins Land. Ach, das ist nur eine Phase, wie 1905. Unser Volk wird dem Zaren weiter treu folgen. Dr. Bodkin, Sie und der Zar kennen sich von klein auf. Er vertraut Ihnen. Schon Ihre Väter standen sich nahe. Sie müssen mit ihm reden. Auf Sie wird er hören. Und was soll ich ihm sagen? Etwa, dass er abdanken soll? Er und auch sein Sohn, der Zarewitsch. Das ist inakzeptabel. Das Haus Romanow herrscht seit über 300 Jahren. Wollen Sie den russischen Thron etwa den Hohenzollern oder den Windsors überlassen? Mit Verlaub, Sie verkennen die Tragweite der Ereignisse. Es gibt keine Zukunft für die Monarchie. Wie können Sie es wagen? Es geht um mehr als den Krieg und die Revolution. Die Bolschewisten kontrollieren fast alle Bahnhöfe. Sie wissen, wo wir sind. Irgendwann müssen wir anhalten. Wenn der Zar nicht bedingungslos abdankt, wird niemand von uns diesen Zug lebend verlassen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Eure Hoheit, hier ist Dr. Bodkin. Darf ich eintreten? Meine Herren, er bittet Sie in sein Abteil. Er hat zugestimmt. Manchmal erkenne ich unser Land nicht wieder, mein Sohn. Was ist da draußen los? Was machen Sie mit Vater und Mutter? Seien Sie unbesorgt, Eure Hoheit. Man wird Ihnen nichts tun. Ihr Vater ist schließlich der Zar. Was sollen wir jetzt noch machen? Wir müssen ebenfalls aussteigen. Ansonsten holen Sie die Kinder mit Gewalt. Eure Hoheiten, wir verlassen jetzt mit Ihnen gemeinsam den Zug. Bitte bleiben Sie beisammen und bewahren Sie Ruhe. Sie sind nicht in Gefahr. Wir passen auf Sie auf. Mein Name ist Jakob Jurowski, Kommandant der Checker und Kommissar für Justiz. Ich verhafte Sie im Auftrag der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik wegen Ausbeutung und Verbrechen am russischen Volk. Bringt die Zarenkinder zu ihren Eltern auf den Lastwagen, exekutiert die Offiziere, überprüft den Rest und falls nötig exekutiert sie ebenfalls. Hier lang. Ich bin Dr. Jewgeni Botkin. Als Leibarzt seiner Majestät sind Ihre Gefangenen auf mich angewiesen. Ebenso auf meinen Sohn Gleb Botkin. Er ist mein persönlicher Assistent. Ladet die beiden auf den anderen Lastwagen. Hier steht sie, sein Franzose. Was ist Ihre Aufgabe? Ich bin nur ein einfacher Diener, mein Volk glaubt schon seit über 100 Jahren an die Revolution. Das ist eine innerrussische Angelegenheit. Los, hauen Sie ab, bevor ich es mir anders überlege. Die Zarenfamilie ist in diesem Gebäude untergebracht. Ich kenne diese Villa. Sie gehört dem ehrenwerten Militäringenieur Nikolai Ipatjew. Er würde so etwas nie unterstützen. Nikolai Ipatjew ist tot. Es handelt sich jetzt um ein Haus zur besonderen Verwendung. Sie und Ihr Sohn leben bis auf Weiteres hier gegenüber. Sollten Sie einen Fluchtversuch unternehmen, wird dies gravierende Folgen für Ihr Leben und das der Zarenfamilie haben. Im Jahr 1498 legte König Alexander der Jagellone den Grundstein für den Bau der neuen Stadttore seiner Hauptstadt Vilnius. Das prächtigste und wehrhafteste dieser Tore war das im Süden gelegene Tor der Morgenröte. Die Nordwand des Tores ließ er mit der Ikone einer schwarzen Madonna schmücken. Manche sagen, sie habe bereits das Stadttor von Konstantinopel beschützt. Es heißt sogar, der Evangelist Lukas selbst hätte sie vor langer Zeit gemalt. Ihr mystischer Ursprung liegt bis heute im Dunkeln. Sicher ist nur, dass als Vilnius 1655 bis auf die Grundmauer niederbrannte, allein das Tor und die Ikone von den Flammen verschont blieben. Fortan vollbrachte das Bild der Jungfrau Maria unzählige Wunder. Es heilte Kranke und schenkte der Stadt Reichtum und Schutz. Doch das größte Wunder vollbrachte die Ikone an einem kleinen Jungen. Nachdem er von einem Balkon in den Tod gestürzt war, legte seine Mutter dessen leblosen Körper vor der Ikone nieder. Als die Mutter zu beten begann, gab die Gottesmutter ihr den Jungen zurück und ließ ihn erneut atmen. Denn der Glaube an eine Ikone kann sogar Tote wieder zum Leben erwecken. Berlin, 1920. Öffnen Sie bitte Ihr linkes Auge. Und nun das andere. Jetzt beide. Vielen Dank. Wissen Sie, wo Sie sich befinden? Sie sind in der Nervenheilanstalt Dalldorf. Wissen Sie, warum Sie hier sind? Ein Polizist hat Sie aus dem Landwehrkanal gefischt, nachdem Sie sich von einer Brücke gestürzt haben. Wissen Sie denn, wer Sie sind, Fräulein? Ich sehe, es hat keinen Sinn mit Ihnen. So, wieder alle Paletti mit die ungemachten Haare. Der trägt jetzt auch die englische Königin. Bringen Sie die Dame zu den anderen Patienten in den Aufenthaltsraum, Schwester. Und behalten Sie sie gut im Auge. Vielleicht spricht sie ja endlich und wir erfahren ihren Namen. Hab ich in der Zeitung gesehen. Die ganzen feinen Damen haben das so. Aber sagen Sie, kenne ich Sie nicht? Waren Sie schon mal zu Gast bei uns? Sie sind eher von der schweigsamen Sorte, wa? Aber das hat was Vornehmes, wie bei die Prinzessin Luise oder die toten Zahnkinder, die armen Jörn. Na, dann machen Sie sich mal gemütlich, Fräulein Unbekannt. Ich komme schon noch drauf, woher ich Sie kenne. Berliner Illustrierte Zeitung. Lebt eine Zarentochter? Hallo, spreche ich da mit der Berliner Illustrierte Zeitung? Ich habe sie gesehen. Sie lebt. Guten Morgen, meine Herren. Wie Sie wissen, ist es nicht üblich, dass sich der Leiter einer Nervenheilanstalt der Presse stellt. Doch durch die Einfältigkeit einer bereits entlassenen Pflegerin dieser Einrichtung wurde eine namenlose, schwerkranke Patientin in die Öffentlichkeit gezerrt. Die Frau wurde am 17. Februar 1920 nach einem Suizidversuch ohne Papiere eingeliefert. Durch Berichte in der nationalen und internationalen Presse ist in den letzten Monaten der Eindruck entstanden, es handele sich bei dieser Dame um die von den Bolschewisten ermordete jüngste Zarentochter Anastasia. Obwohl meines Wissens keine Beweise für diese Behauptung vorliegen, hat sich Prinz Friedrich Ernst von Sachsen-Altenburg als ihr Pate ausgesprochen. Ich muss dem Professor widersprechen. Schon seit langem gab es Gerüchte, dass Mitglieder der Zahnfamilie überlebt haben. Diese Gerüchte sind nun Gewissheit. Die Großfürstin Anastasia Nikolajewna von Russland ist von den Toten auferstanden. Das schwere Trauma der Revolution hat offensichtlich zum Verlust ihrer Stimme geführt. Jedoch sprechen ihr Äußeres sowie ihre würdevolle Erscheinung für sich selbst. Kisch. Der neue Tag. Mit Verlaub, ist Ihr Einsatz nicht eher von Eigennutz bestimmt? Sollte die Monarchie in Russland wieder die Oberhand gewinnen, stünde Ihrem Geschlecht sicherlich eine bedeutende Rolle im internationalen Adel zu. Eine Rückkehr zur Monarchie wäre für das russische Volk sicherlich mehr als wünschenswert. Deshalb ist es mir absolut unverständlich, weshalb der deutsche Adel sowie der russische Exiladel die Großfürstin Anastasia nicht anerkennen. Und wie erklären Sie dann, dass Anastasias letzte lebende Verwandte, Ihre Tante Olga Alexandrowna von Russland, Ihre Cousine Xenia und sogar Ihr Hauslehrer Pierre Gillard nach Berlin kommen wollen? Ich bin entrüstet. Diese Person ist nie und nimmer meine Nichte, die Großfürstin Anastasia. Es handelt sich ganz offensichtlich um eine Hochstaplerin. Die Großfürstin Anastasia war meine intelligenteste und wohlerzogenste Schülerin. Sie hatte eine Glorie und war nicht so eine primitive Gestalt. Wie können Sie so über Ihre Monarchin sprechen? Ich kannte die Großfürstin Anastasia und habe mich furchtlos mit aller Kraft ihren Mördern entgegengestellt. Sie, mein Herr, waren nie am russischen Hof. Ich bin Prinz Friedrich Ernst von Sachsen-Altenburg. Meine Familie gehört zu den wichtigsten deutschen Adelshäusern. Ha! Sie wollen sich doch nur mit am Ruhm des Hauses Romanow bereichern und von seinem göttlichen Glanz profitieren. Sie Wicht! Sie wissen nicht, welches Leid uns widerfahren ist. Unter normalen Umständen wäre ich niemals an so einem Ort. Doch dies sind keine normalen Zeiten, nicht mehr. Aber ich habe nicht die Revolution überlebt und den Tod meines Bruders, seiner Frau und ihrer Kinder verkraftet, um mich nun solch widerwärtiger Possen auszusetzen. Wir gehen. Du musst Caligari werden. Du musst Caligari werden. Ich bin die Großfürstin Anastasia Nikolajewna Romanowa von Russland.
Vielen Dank. Zum Abschluss noch kurz ein paar Fotos, denn diese Geschichte beruht auf historischen Ereignissen, auf realen Ereignissen. Das ist Gleb Botkin, dem wir auch begegnet sind, der Sohn des Leibarztes Zaren, der tatsächlich dem Gemetzel in Jekaterinburg, dem die Zahnfamilie zum Opfer gefallen ist, entrinnen konnte, in die USA emigriert ist und dort als Illustrator gearbeitet hat. Er hat auch wirklich für die Zahnkinder kleine Zeichnungen gemacht, wo er von einer Revolution der Affen berichtet, die von dem kleinen Bären Mischka niedergeschlagen wird. Also wirklich ein kindlicher Kommentar der Ereignisse. Die andere natürlich bekannteste historische Figur ist Anastasia, die Zahntochter, die allgemein irgendwie in die Popkultur gekommen ist und sie ist diese traumhafte Märchenprinzessin. Das ist ein offizielles Foto von 1913. Das ist ein privates Foto ein Jahr später, 1914, mit einem Vampirgebiss im Mund. Und das trifft auch eher ihren Charakter. Sie war ziemlicher Wildfang, nicht sehr gut erzogen. Sie war nicht schlank, sie war nicht hübsch und sie war auch nicht so die hellste Kerze im Leuchter scheinbar. Die dritte Person, ist eine Frau namens Franziska Czanskowski, die sich 1920 in den Berliner Landwehrkanal gestürzt hat und später die Person der Anastasia angenommen hatte oder auch vielleicht da reingedrängt wurde, inspiriert durch einen Artikel in der Berliner Illustrierten Zeitung, in dem einfach mal behauptet wurde, vielleicht hat ja jemand überlebt und das hat sie offensichtlich dazu inspiriert. Und in der Folge des Buches geht es auch darum, dass Gleb Botkin, diese falsche Anastasia in den 20er Jahren dann in New York getroffen hat und bis ins hohe Alter diese beiden im Prinzip verbunden miteinander waren, weil Botkin im Gegensatz eigentlich zu all den Leuten, die die echte Anastasia noch kannten, als einziger weiter an diese Hochstaplerin geglaubt hat und sich im Zuge dessen eigentlich sein ganzes restliches Leben versaut hat. Das Buch deckt eine Zeitspanne von 1916-17 bis 1984 ab. Und ich bin jetzt gleich am Stand des Avant Verlags. Das ist 5 Meter zu Fuß. Nein, ein bisschen mehr ist es mehr. Es ist G108 und wer möchte, kann eine Signatur erhalten. Und wie das bei Comics so ist, ist das auch immer eine kleine Zeichnung und nicht nur der Name. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.